Wir haben letztes Mal Jesaja 8 ab Vers 14 genauer angeschaut, diese messianische Prophetie. Und der Text geht jetzt eigentlich laufend weiter. Wir haben insbesondere bis Vers 20 betrachtet. Jetzt können wir lesen Jesaja 8 ab Vers 21 bis Kapitel 9. Vers 7, beziehungsweise Vers 6, je nach Bibelausgabe ist die Verszählung ein bisschen anders. Liest jemand uns diesen Text vor?
Jesaja 8, ab Vers 21. Man wird darin umherziehen, bedrückt und hungrig, und es wird geschehen, wenn man Hunger leidet, dann wird man von Wut übermannt werden und seinen König und seinen Gott verfluchen. Und man wird sich nach oben wenden und wird zur Erde blicken und siehe, da ist Not und Finsternis. Bedrängendes Dunkel in dichte Finsternis ist man hineingestoßen. Doch nicht bleibt das Dunkel über dem, der von der Finsternis bedrängt ist. Wie die frühere Zeit dem Land Sebulon und dem Land Naphtali Schmach gebracht hat, so bringt die spätere den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordan und den Kreis der Nationen zu Ehren. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht, die im Land der Finsternis wohnen. Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft, und jeder Mantel in Blut gewälzt, fällt dem Brand anheim, wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft, und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids, und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun.
Jawohl. Also, wir haben letztes Mal in Kapitel 8 gesehen, wie der Messias kommen wird und ein Stein des Anstoßes sein wird für die Masse seines Volkes. Wir haben gesehen, wie sich das ganz dramatisch erfüllt hat, alles, was in diesen Versen vorausgesagt ist, bis Vers 20. Und dann, jetzt ab Vers 21, wird uns Israel in der geistlichen Finsternis beschrieben. Und dann kommt eben dieses Hoffnungswort in Kapitel 8, 23, beziehungsweise je nach Bibelausgabe ist es 9, Vers 1. Und da wird gesagt, diese Finsternis soll nicht bleiben. Und zwar um die erste Zeit, oder man kann auch übersetzen, in der früheren Zeit hat er, Gott, das Land Sebulon und das Land Naphtali verächtlich gemacht. Worauf bezieht sich das? Wann wurde dieses Gebiet im heutigen Galiläa verächtlich gemacht? Einen ersten Hinweis auf dieses Gebiet finden wir in 1. Könige 9. Da haben wir die Zeit von Salomo vor uns. Und Salomo wurde ja beim Tempelbau sehr stark unterstützt von König Hiram aus Tyrus. Denn die Türen waren damals die großen Spezialisten für Hausbau. Und jetzt lesen wir 1. Könige 9, 11 bis 14.
Wozu Hiram, der König von Tyrus, Salomo mit Zedern und Zypressenholz und Gold ganz nach seinem Begehren versorgt hatte. Da gab der König Salomo dem Hiram 20 Städte im Land Galiläa. Und Hiram zog aus von Tyrus, um die Städte anzusehen, die ihm Salomo gegeben hatte. Aber sie gefielen ihm nicht. Und er sprach: Was sind das für Städte, mein Bruder, die du mir gegeben hast? Und er nannte sie Land Kabul bis zu diesem Tag. Denn Hiram hatte dem König 120 Talente Gold gesandt. Und so verhielt es sich mit den Fronarbeitern, die der König Salomo rekrutierte, um das Haus des Herrn und sein Haus zu bauen und den Millo und die Mauer von Jerusalem und Hazor und Megiddo und Geser.
Ja, bis dahin. Ja, also 20 Städte hat Salomo quasi als Geschenk seinem Freund von Tyrus gegeben. Der schaut das an und nennt das Land Kabul. Das heißt wie nichts. Also wenn man ein Gebiet so bezeichnet als wie nichts, Kabul, dann ist das wirklich eine Schmach, die über das Land Galiläa gekommen ist. Aber nach Salomo hat sich ja das Volk Israel gespalten in zwei Nationen, im Norden die 10 Stämme, im Süden die 2 Stämme mit der Stadt Jerusalem. Im Norden finden wir nur noch götzendienerische, schlechte Könige. Und wegen diesem beharrlichen Abfall kam dann das Gericht Gottes über die 10 Stämme, und zwar durch die Assyrer. Das ging in mehreren Etappen, bis schließlich der ganze Norden deportiert wurde nach Assyrien in die Gefangenschaft. Aber wenn wir kurz anschauen, wie das begonnen hatte, schlagen wir auf 2. Könige. Da sehen wir so eine frühere Phase des Gerichts. 2. Könige 15, Vers 29. Das ist die Zeit von Pekach, König von Israel. Der regierte von 759 bis 740. Und erst später, im Jahr 721, haben dann die Assyrer die Hauptstadt Samaria zusammengeschlagen und schließlich eben die 10 Stämme deportiert. Aber da haben wir also eine Frühphase des Gerichts. Liest jemand? Vers 29.
Zu den Zeiten Pekas, des Königs von Israel, kam Tiglat-Pileser, der König von Assyrien, und nahm Ion ein und Abel-Bet-Macha, Jonach, Kedesh, Hazor, Gilead, Galiläa, das ganze Land Naphtali, und er führte die Bewohner gefangen nach Assyrien.
Und dann der Rest kann dann noch weiter existieren, bis dann eben die ganze Wegführung im Norden kommt. Das wird dann beschrieben in 2. Könige 17. Aber hier schon eine erste Phase: Das Gericht kommt über Israel, und da wird ausdrücklich erwähnt Galiläa, das ganze Land Naphtali. Und das war auch eine Schmach, die über Israel kam, dass sie in die Gefangenschaft nach Assyrien mussten. Das Südreich konnte sich dann noch lange halten. Erst in den Jahren 605 bis 582 haben dann die Babylonier mehrere Kriege geführt und die Juden aus dem Südreich deportiert nach Babylonien. Das ist also heutiger Südirak, während Assyrien, das war heutiger Nordirak. Und so, darauf nimmt also Bezug Jesaja, wenn er sagt, um die erste Zeit oder in der früheren Zeit hat er das Land Sebulon und das Land Naphtali verächtlich gemacht. Und dann heißt es aber, Und in der letzten, oder man kann auch übersetzen aus dem Hebräischen, in der späteren Zeit bringt er zu Ehren den Weg am Meer, das jenseitige des Jordan, den Kreis der Nationen, oder man kann auch übersetzen das Galiläa der Nationen. Denn Galiläa heißt ja Kreis. Und hier haben wir das Wort für, das hebräische Wort für Galiläa, Gelil. Das heißt eben der Kreis der Nationen. Und wodurch sollte also dieses Gebiet in der späteren Zeit zu Ehren kommen? Jawohl, und zwar ist die Antwort in welchem Vers? Wie soll das geschehen, dass sie zu Ehren kommen?
Es ist unser Kind. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern.
Jawohl, und genau. Und aber schon vorher können wir die Antwort geben, gerade im darauffolgenden Vers.
Groß ist die Herrschaft?
Nein, ich meine im darauffolgenden Vers, nachdem wir gelesen haben, er bringt das Jenseitige des Jordan, das Galiläa der Nationen zu Ehren. Und der nächste Vers begründet.
Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen.
Jawohl, das deutet an, wodurch soll also dieses verachtete Galiläa geehrt werden?
Dass ein Licht in ihre Finsternis kommt.
Genau. Und das sollte bedeuten, das Licht des Messias würde einmal dort im Norden aufgehen. Also nicht in Jerusalem, in der Hauptstadt, nicht in dem geehrten Süden, sondern in dem verachteten Galiläa. Und so war es dann auch eben zur Zeit Jesu. Galiläa war allgemein das verachtete Gebiet nach wie vor. Und man muss sich das so vorstellen, die großen Rabbiner, die wirklich etwas zu sagen hatten, die waren im Süden, in Jerusalem oder eben Judäa. Und die Juden in Galiläa waren verachtet, auch aus dem Grund, weil zur Zeit Jesu wohnten da auch sehr viele Nichtjuden. Also gerade in der Nähe von Nazareth gab es eine sehr bedeutende Stadt zur Zeit Jesu. Wie hieß die? Sie wird zwar im Neuen Testament nie genannt, aber nur ein paar Kilometer von Nazareth entfernt, eine ganz heidnische Stadt mit einem Theater, das man ausgegraben hat, aus der Zeit Jesu.
Bethjean?
Nein, noch näher. Viel näher. Sepphoris. Sepphoris, also eine ganz heidnische Stadt. Und dann gab es ja auch noch die Dekapolis im Gebiet gerade östlich vom See Genezareth, im Golan und so. Das waren 10 verbündete Städte, aber das waren ganz wesentlich heidnisch geprägte Städte. Und so war also dieser Norden verachtet, weil auch die Juden, die dort waren, die waren auch in einem sehr starken Kontakt eben mit Heiden. Während man die Absonderung viel besser leben konnte im Süden. Aber eben, Jesaja 9 sagt uns, das Volk, das im Finstern wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Dort sollte das Licht des Messias aufgehen. Und wir können nun aufschlagen in Matthäus 4, da wird die Erfüllung ganz eindrücklich beschrieben. Matthäus 4, Verse 12 bis 17. Jawohl. Also der Herr Jesus hat seinen öffentlichen Predigtdienst in Galiläa begonnen, nicht in Jerusalem. Er war ja noch kurz davor in der Wüste Judäa, wurde Gott vom Teufel versucht. Das wird ja beschrieben in Matthäus 4, 1 bis
11.
Bis 11, bis 10, ja, genau. Und erst nach dieser Versuchungsgeschichte hat der Herr Jesus seinen Dienst, seinen öffentlichen Dienst begonnen. Aber da ist er zuerst eben wieder zurück aus der Wüste Judäa, und eine Versuchung hat ja sogar stattgefunden im Tempelbezirk selbst, ja, auf der Zinne des Tempels. Aber der Herr hat nicht dort begonnen, sondern ging wieder zurück nach Galiläa, zog um von Nazareth nach Kapernaum, gerade am Nordende des Sees Genezareth, und von dort aus hat er begonnen zu predigen. Und damit, mit seiner Verkündigung, ging das Licht des Messias in der Finsternis auf. Interessant ist, im Judentum gab es eine Tradition, aber nicht biblisch begründet, die besagte, das findet man in der mittelalterlichen rabbinischen Literatur, wenn der Messias kommt, wird er sich offenbaren auf dem Dach des Tempels. Aber das sagt die Bibel nicht. Die Bibel sagt in Jesaja 9, das Licht wird aufgehen in Galiläa. Eben, im Land Zabulon, Land Naphtali. Und so ist natürlich auch verständlich, warum der Teufel diese Versuchung aussprach. Wir können dazu lesen, Matthäus 4, Vers 5. Das ist die zweite Versuchung.
Darum nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einem Stein stößt. Jesus aber sprach zu ihm: Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen.
Jawohl. Also, warum ausgerechnet auf der Zinne des Tempels? Das war der höchste Punkt von all den mächtigen Säulenhallen rund um den Tempelbezirk. Die Zinne des Tempels war also das Dach der königlichen Säulenhalle, die ganz am Südende des Tempelplatzes lag, und zwar in der Südostecke. Und von dort aus hatte man dann eben einen sehr eindrücklichen Blick in das steil abfallende Kidron-Tal hinunter. Und der Teufel sagt, spring von hier hinunter. Nun, das wäre natürlich die Gelegenheit gewesen, menschlich gesprochen oder teuflisch gesprochen, um sich auf dem Dach des Tempels Israel als Messias zu offenbaren. Eben ein Sprung vom Tempeldach und da in die Tiefe des Kidron-Tals hinunter, und eben die Engel würden den Messias tragen auf ihren Händen. Es geschieht nichts, ganz Israel wüsste, das ist der Messias. Aber der Herr hat das abgelehnt. Wie bei allen Versuchungen hat der Herr Jesus immer mit einem Bibelwort geantwortet. Ein Vers, gewissermaßen. Übrigens, jedes Mal aus 5. Mose. Und es ist ja so, das 5. Buch Mose kann man bezeichnen als das Buch des Gehorsams. Mose macht ja am Ende der Wüstenwanderung einen Rückblick in seinen 8 Abschiedsreden auf Gottes Treue während der ganzen Wüstenwanderung. Und dann auch einen prophetischen Ausblick auf die Zukunft Israels bis ans Ende. Und in 5. Mose ruft Mose das Volk nochmal auf, wirklich das Wort Gottes genau zu beobachten. Und darum findet man etwa 50 Mal in 5. Mose den Ausdruck Shama, hören oder auch gehorchen. Das ist auf Hebräisch das gleiche Wort, ja? Hören und gehorchen. Shama ist ganz typisch, und dann das Wort Shamar kommt auch etwa 50 Mal vor, beobachten, einhalten, im Zusammenhang mit den Geboten. Und etwa 10 Mal kommt das Wort Zachar vor, gedenken. Also gedenken an Gottes Gebote, an Gottes Wort. Und so ist das 5. Buch Mose wirklich das Buch des Gehorsams, und der Jesus, der da von Satan zu ungehorsam Gott gegenüber versucht wurde, antwortet immer mit dem Wort Gottes, und zwar speziell mit dem Buch des Gehorsams. Ein Bibelvers, das reicht, der Teufel ist damit abgewehrt und widerlegt. Interessant ist ja, in Epheser 6 haben wir die Waffenrüstung, ab Vers 10 beschrieben, die geistliche Waffenrüstung des Christen. Und da wird erwähnt das Schwert des Geistes, welches Gottes Wort ist. Und interessant ist, dort in dem Zusammenhang ist das griechische Wort für Schwert nicht das Langschwert, wie zum Beispiel in Offenbarung 19, wo der Herr Jesus beschrieben wird, der kommt aus dem Himmel, aus seinem Mund geht hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert, eben als das Wort Gottes, das aus seinem Mund hervorgeht, wird als zweischneidiges Schwert beschrieben. Und dort haben wir im Griechischen Rhomphaia, das ist das lange Schwert. Aber in Epheser 6, das Schwert des Geistes ist das Kurzschwert, das man benutzte im Nahkampf. Und dieses Kurzschwert symbolisiert eben speziell das einzelne Bibelwort. Und darum steht auch dort nicht das Schwert des Geistes, welches Gottes Wort ist. Wort ist in Epheser 6 nicht Logos. Logos meint das Wort in seinem umfassenden Sinn. Sondern dort haben wir den Ausdruck Rhema. Und Rhema ist eher das kurze Wort oder der kurze Abschnitt. Und so haben wir also eben den einzelnen Bibelvers dort speziell im Visier, der wie ein Kurzschwert im Kampf wirkt. Und der Jesus hat uns gezeigt, mit dieser Versuchungsgeschichte, wie das geht, das Wort Gottes eben als Kurzschwert zu benutzen. Einzelne Bibelverse, das reicht, um den Teufel zu widerlegen. Und das haben ja auch viele Gläubige erlebt, in besonderen Situationen, wie der Herr eben wirklich die richtigen Bibelworte in Erinnerung rufen konnte. Zum Beispiel eine Geschichte, an die ich da in dem Zusammenhang denke, aus der Nazi-Zeit. Da war ein Bruder, der vor Gericht war, und er hatte dem Richter damals immer nur mit Bibelversen geantwortet. Auf alles, was er ihm gesagt hatte. Und der ist schließlich so zornig geworden, er hat gesagt, mach das Fenster auf! Die Luft ist nicht mehr auszuhalten! Und alles nur, weil der Bruder ganz ruhig auf jedes Argument mit dem richtigen Bibelvers geantwortet hatte. Also das war wirklich das Kurzschwert richtig angewendet, sogar bei den Nazis ging das. Ja, also der Herr hat auch das nicht akzeptiert, dass der Teufel eben ihn verführen wollte durch eine Offenbarung seiner Messianität auf dem Dach des Tempels. Das Wort Gottes sagt in Jesaja 9, das Licht wird aufgehen in Galiläa. Übrigens, der Teufel wurde natürlich im Haus Gottes religiös. Denn bei dieser Versuchung hat er selber auch die Bibel zitiert, das Kurzschwert angewendet. Aber interessant, er zitiert sehr, sehr hinterlistig. Wir haben doch gelesen, er wird, Vers 6, er wird seinen Engel über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stoßest. Schlagen wir aber auf in Psalm 91, dann sind wir doch beeindruckt, wenn man sieht, was er da weggelassen hat. Psalm 91, Vers 11 bis 13. Liest das jemand?
Denn er hat seinen Engeln beworben über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Auf Löwen und Otten wirst du gehen und treten auf junge Löwen und Drachen.
Ja gut, sieht man, was weggefallen ist in Vers 11? Behüten oder bewahren auf allen deinen Wegen. Das lässt er weg. Das heißt eben auch Bewahrung in der Versuchung. Ja? Das lässt der Teufel weg. Und dann zitiert er eben nicht weiter, bis Vers 13, auf Löwen und Ottern, oder Schlangen, wirst du treten. Der Löwe ist ja ein Bild des Satans, der brüllende Löwe, 1. Petrus 5, und auch die Schlange, die alte Schlange, welche der Teufel und der Satan ist, Offenbarung 12. Und hier wird eben der Sieg über Satans Macht verkündigt. Lässt er auch weg. Ja, also da sieht man, der Teufel benutzt die Bibel auch, aber er lässt bewusst weg, was ihm zum Nachteil sein könnte. Und der Herr Jesus reagiert in Matthäus 4, Vers 7 mit dem wichtigen Wort, das habe ich in meiner Bibel speziell gekennzeichnet, wiederum steht geschrieben. Nicht wahr? Vorher hat er immer gesagt, auf jede Versuchung, es steht geschrieben. Jetzt, wo der Teufel ein Wort bringt, aber natürlich falsch anwendet, dann sagt der Herr Jesus, wiederum steht geschrieben. Das ist die wichtige Sache. Wenn jemand einen Bibelvers bringt, um ein falsches Argument damit zu stützen, dann muss man sagen, wiederum steht geschrieben. Weil die ganze Bibel muss miteinander in Übereinstimmung sein. Und wenn man mit etwas kommt, das eben im Widerspruch steht, wenn man so falsch bringt, mit anderen Aussagen der Bibel, dann ist das eben kein Argument. Man muss die Bibel und ihre Gesamtaussage zusammennehmen. Und darum eben dieses wichtige Wort, wiederum steht geschrieben, und dann war der Teufel auch besiegt. Ja, und dann ging der Herr eben weg aus dem Süden in den Norden und zog um von Nazareth, wo er die meiste Zeit seines Lebens verbracht hatte. Er war ja geboren in Bethlehem. Dann kam diese gewisse Zeit in Ägypten bis zum Tod von König Herodes. Und dann kamen die Eltern mit dem Kind zurück ins Land, gingen nicht mehr nach Bethlehem, sondern nach Nazareth. Und so wuchs der Herr auf in Nazareth, bis er etwa 30 Jahre alt war. So berichtet uns das Lukas 3. Und dann begann der Herr seinen öffentlichen Dienst von ungefähr 3 Jahren bis zur Kreuzigung und dann Auferstehung. Ja, bitte?
Noch eine Frage zur Finsternis. Ist damit gemeint, dass ihre Nachbarn in Zebulon in Schmach waren?
Es sind zwei Dinge. Also einerseits in Schmach, und die Finsternis meint die geistliche Dunkelheit. Denn im Zusammenhang geht es ja, gerade in Jesaja 8, das haben wir letztes Mal angeschaut, dort heißt es, zurück zum Gesetz, also zurück zum Wort. Wenn sie nicht also sprechen, gibt es für sie keine Morgenröte. Vers 20. Das heißt also, wenn sie nicht zurückkehren zur Bibel, dann bleiben sie in der Nacht. Ja, und wenn man zurückkehrt zur Bibel, dann kommt die Morgenröte, das göttliche Licht. Und dann wird erklärt, eben dieses Land, das verächtlich war, ist in Finsternis, aber das bleibt nicht, denn in der späteren Zeit hat Gott beschlossen, dass dieses verachtete Gebiet zu Ehren kommen soll, indem eben der Messias sein Licht bringt. Also wir haben Schmach und Ehre und wir haben Finsternis und Licht. Das sind die Gegensatzpaare. Ja, und so ist also der Jesus von Nazareth nach Kapernaum gegangen, und die Bibel sagt uns ausdrücklich, Matthäus 4, Vers 17, von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen. Und seine Botschaft wird dann zusammengefasst in einem Satz, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Das war ein typisch rabbinischer Ausdruck, das Reich der Himmel, Malchut Shamayim, um zu sagen, das Reich Yahwehs. Ich war der Gottesname, der Eigenname Gottes, Yahweh, das bedeutet der Ewigseine, der Unwandelbare. Dieser Name wurde schon in vorchristlicher Zeit nicht mehr allgemein im Alltag ausgesprochen, um eben mit Rücksicht auf das dritte Gebot, du sollst den Namen Yahwehs, also des Herrn, nicht zum Eitlen aussprechen. Und darum hat man das ersetzt durch Ersatznamen wie Adonai, Herr. Darum wird auch heute noch in der Synagoge, wenn man das Alte Testament vorliest, da sagt der Chazan an jeder Stelle, wo der Gottesname Yahweh vorkommt, sagt er Adonai, Herr. Das hat das Neue Testament übrigens auch so gemacht, denn in den vielen Bibelstellen aus dem Alten Testament, die zitiert werden im Neuen, und wo im Alten Testament Yahweh stehen würde, steht meistens im Neuen Testament, welches Wort? Kyrios, und das heißt Herr. Also der Heilige Geist bestätigt diese Art, diesen Ausdruck der Ehrfurcht, indem man den Namen Gottes nicht einfach so nach Belieben verwendete. Und darum können wir auch sagen, Luther hat absolut richtig gehandelt, wenn er in seiner Bibel konsequent im Alten Testament Yahweh mit Herr, aber mit zwei Großbuchstaben, ja, H-E, groß, Herr übersetzt hat. Damit wollte er andeuten, der Name Yahwehs, aber mit Ehrfurcht ausgesprochen, so wie Adonai. Es gab aber im Judentum noch andere Ausdrücke, die man benutzte, um den Namen Yahwehs zu ersetzen. Und ein davon war Shamayim, Himmel. Wir finden das auch im Gleichnis vom verlorenen Sohn wieder, wo der Herr Jesus erzählt in Lukas 15. Der verlorene Sohn will zum Vater umkehren und beschließt, er werde ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt vor dir und gegen den Himmel. Das heißt gegen Yahweh. Und so haben wir hier eben diesen Ausdruck, das Reich der Himmel, das ist das Reich Yahwehs. Das ist das Reich Gottes. Und das kündigt der Messias an, weil er jetzt da erschienen ist als König auf Erden. Aber damit eben dieses Reich sich entfalten kann, ruft ihr alle auf, Buße zu tun, das heißt ihre Schuld zu bekennen und zu bereuen. Das heißt Buße tun. Ja, jetzt ist Folgendes noch beachtlich. Nazareth lag in welchem Stammesgebiet? In welchem Gebiet der 12 Stämme? Gut, das weiß man vielleicht nicht auswendig. Reicht es, wenn man eine Karte nimmt mit all den, mit den Stämmen, wie sie verteilt worden sind unter Josua. Und dann sieht man, hat es jemand gerade gefunden? Ja, im Stamm Sebulon. Und dieses Gebiet wird ja erwähnt in Jesaja 9. Das Land Naphtali und das Land Sebulon. Nazareth liegt in Sebulon und Kapernaum liegt im Stammesgebiet von
Naphtali.
Wie?
Naphtali.
Naphtali, genau. Ja, das ist eben in diesem verachten Norden, eben sowohl Nazareth als Kapernaum liegt in Galiläa, aber ganz genau genommen Nazareth in Sebulon, und Sebulon heißt auf Deutsch Wohnung. Und Naphtali heißt mein Kampf. Ja, und so hat der Jesus eben im Stammesgebiet Sebulon Wohnung. Da hat er die meiste Zeit seines Lebens gewohnt, bis 30. Und dann, als er seinen öffentlichen Dienst und damit auch seinen öffentlichen Kampf begonnen hat, da ist er umgezogen ins Gebiet von Naphtali und hat von Kapernaum aus seinen Dienst getan. Wir können das kurz nachlesen, wie das Petrus zusammenfasst, diesen Dienst, öffentlichen Dienst des Herrn. Und er umschreibt das so schön in Apostelgeschichte 10. Vers 36-38. Er war damals im Haus des Hauptmanns Cornelius, hat das Evangelium verkündigt, und zwar so. Liest jemand bitte 10,36.
Das Wort, das er den Söhnen Israels gesandt hat, indem er Frieden verkündigte und Jesus Christus, dieser ist aller Herr, kennt ihr. Die Sache, die angefangen von Galiläa durch ganz Judäa hin geschehen ist, nach der Taufe, die Johannes predigte, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen alles dessen, was er sowohl im Lande der Juden als auch in Jerusalem getan hat.
Ja, und so weiter. Also, wichtig, Vers 37, anfangend von Galiläa, aus dem Norden, und dann eben auch durch ganz Judäa hin. Und eben dieser Dienst war ein Kampf, der Herr ging umher, wohltuend und heilend alle, die von dem Teufel überwältigt waren. Kam, um die Werke des Teufels zu vernichten, wie das 1. Johannes 3 sagt. Also auch da ist ganz genau Gottes Plan drin, warum der Herr da wohnte und dort begann zu predigen. Übrigens, was heißt Kapernaum auf Deutsch?
Stadt des Trostes.
Jawohl. Hebräisch Kfar, Dorf, Nachum, Trost oder Trösters. Und diese Stadt wird sogar ausdrücklich genannt in Matthäus 9, Vers 1, seine Stadt. Das heißt die Stadt Jesu. Also die Stadt des Trostes, und von dort aus hat er diese Botschaft des Trostes verbreitet. Und da ging das Licht auf in der Finsternis. Der Jesus hat in der Synagoge in Kapernaum gepredigt, gerade von Anfang seines Dienstes an. Schlagen wir zum Beispiel auf in Markus 1. Ich war dort, beginnt die Beschreibung seines Dienstes in Galiläa, Verse 14 und 15. Liest das jemand?
Nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium.
Jawohl, und dann kommt die Berufung der Jünger Simon und Andreas und gleich danach Jakobus und Johannes. Und dann lies noch Verse 21 und 22.
Und sie begaben sich nach Kapernaum und er ging am Sabbat sogleich in die Synagoge und lehrte. Und sie erstaunten über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten.
Jawohl. Also, er wohnte in Kapernaum und predigte in der Synagoge in Kapernaum. Und das Eindrückliche ist, diese Synagoge hat man ja ausgegraben. Das geschah ab den 1920er Jahren. Da haben wir diese Ruinen da ausgegraben und da kam die Synagoge Jesu ans Licht. Das heißt eigentlich Überreste von zwei Synagogen. Unten, ganz unten die Basaltfundamente, so schwarze Steine. Basalt ist ein vulkanisches Gestein, das sehr typisch ist für die Gegend dort bis in den Golan hinauf. Da kamen die Fundamente der Synagoge aus dem ersten Jahrhundert ans Licht. Das war die Synagoge Jesu. Und direkt auf diesen Fundamenten findet man die Überreste aus Kalkstein. Die stammen aus dem 3., 4. Jahrhundert nach Christus. Also das war eine Zeit, wo die Juden in Kapernaum etwas Wohlstand hatten. Und da hatten die das Geld, um Kalkstein von weit her nach Kapernaum einzuführen. Aber eben unten haben wir die originale Synagoge. Da hat der Herr gepredigt. Und da haben die Leute auch gemerkt, das ist etwas ganz anderes als unsere Rabbiner. Er lehrt wie einer, der Gewalt hat. Was ist denn der Unterschied? Wie haben die Rabbiner gepredigt? Man merkte, die haben selber keine Gewalt. Woran hat man das hören können? Ja?
Sie haben sich immer wieder auf einen anderen Rabbiner bezogen.
Ja. Also wenn man im Talmud liest, das ist das wichtigste theologische Werk des Judentums nach der Bibel, im Talmud, da werden Rabbiner immer so zitiert: Rabbi sowieso hat gesagt im Namen von Rabbi sowieso. Und je weiter die Autoritäten gingen, desto mehr Gewicht hatten sie. Ja, und das war das Typische, die haben also immer zitiert. Rabbi sowieso hat mal gesagt, Rabbi Gamliel hat mal gesagt, Rabbi sowieso hat gesagt, und der Herr Jesus, aus der Bergpredigt wissen wir das zum Beispiel ganz besonders eindrücklich, Matthäus 5 bis 7, der Herr Jesus sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, so und so, ich aber sage euch. Ja, und dieses ich aber sage euch, das heißt, ich sage, ich als der Messias, der Sohn Gottes. Er musste sich nicht auf irgendwelche Autoritäten, Lehrautoritäten und irgendwelche Theologen berufen. Er hatte die Autorität in sich und das haben die Leute gemerkt. Das ist eine ganz neue Art von Botschaft, die er verkündigt. Und da ging eben das Licht des Messias in der Dunkelheit Galiläas auf. Ja, gehen wir zurück zu Jesaja 9. Da gibt es noch mehr Details zu entdecken. Es ist ja interessant, wie das Land Galiläa da beschrieben wird. Wir haben gesehen, Es wird ausdrücklich gesagt, das Land Zebulon, das Land Naphtali. Und es wird gesagt, das jenseitige des Jordan, das hat also hier die Bedeutung, das Gebiet westlich des Jordanflusses, der ja von Norden kommend in den See Genezareth einmündet, und zwar ganz nahe von Kapernaum. Die Jordanmündung lag ganz unmittelbar bei Kapernaum. Und dann im Süden geht der Jordan wieder runter, weiter ins Tote Meer hinab. Also das jenseitige des Jordan. Und dann haben wir schon gehabt den Galil der Nationen, das Galiläa der Nationen. Das weist also hin, das ist ein Gebiet, in dem viele Heiden wohnten. Und das war gerade auch das Typische in der Zeit des Herrn Jesus. Natürlich, die Assyrer hatten die 10 Stämme weggeführt und dann hatten sie eben auch Leute von anderen Orten dorthin als Ersatz deportiert. Und so wurde schon im Alten Testament das ein sehr stark heidnisch, also nicht jüdisch geprägtes Gebiet. Aber eben auch zur Zeit Jesu hat das eine besondere Bedeutung, das Galiläa der Nationen, weil dort eine sehr starke heidnische Präsenz war. Und es ist ja schon interessant, dass der Herr Jesus ausgerechnet in Nazareth aufwuchs. Nicht irgendwie weit weg, abgesondert von dieser Welt. Ja? Also wirklich ein paar Kilometer und schon war das Theater da. Mit all dem Weltlichen, ja. Aber man muss natürlich nicht meinen, dass der Herr Jesus als Kind, als jugendlicher Mensch da im Theater in Sepphoris zu suchen war. Aber er war in unmittelbarer Nähe zu all dem, was Ausdruck dieser Welt war. Und das hat natürlich dann umso mehr Gewicht, wenn der Herr Jesus in Johannes 17 von seinen Nachfolgern sagt, sie sind in dieser Welt, aber sie sind nicht von dieser Welt. Also nicht irgendwo verzogen in Klöstern, sondern sie sind in dieser Gesellschaft, aber doch nicht von dieser Welt. Also sie wissen, was es heißt, innere Absonderung gegen alles, was irgendwie mit der Sünde so verbunden ist, direkt verbunden ist. Ja, also das zu dem Ausdruck, das Galiläa der Nationen. Aber dann haben wir noch einen Ausdruck, den ich noch nicht erwähnt habe.
Der Weg am See.
Der Weg am See oder der Weg am Meer. Was ist das? Der Weg am Meer. Könnte das jemand übersetzen auf Lateinisch?
Via Maris.
Ja, Via Maris. Und der Ausdruck hat ja eine stehende Bedeutung, nämlich, was war in der alten Welt die Via Maris?
Das war der Umweg, den die Juden gingen, damit sie nicht über Samaria reisen mussten.
Ja, aber nicht in dem Zusammenhang hat dieser Weg seine Bedeutung.
Handelsstraße.
Ja, das war die entscheidende Handelsroute, die Syrien und damit dann auch Mesopotamien mit Ägypten verband. Da ging eben diese Via Maris durch Galiläa hindurch und dann im Mittelmeer entlang nach Ägypten. Ja, das war also eine entscheidende Handelsroute. Es gab dann auch eine andere Route, das ist der Königsweg, der wird ja auch erwähnt in 4. Mose. Der Königsweg, das war eine Handelsroute, die ging durch Jordanien hindurch, bis nach Jemen. Das war also die Route, über die Weihrauch und Myrrhe aus Jemen exportiert wurde. Aber eben durch Galiläa hindurch geht die Via Maris, der Weg am Meer. Und zwar haben wir doch gelesen, 1. Könige 9, 15. Salomo hatte Hiram von Tyrus diese Städte gegeben aus Galiläa, die er dann als Kabul wie nichts bezeichnete. Und dann in Vers 15 haben wir gelesen, was Salomos wichtigste Bautätigkeiten waren. Er baute Jerusalem, die Stadtmauer von Jerusalem und natürlich sein Tempel, den Tempel Gottes, sein Palast. Aber in welchen anderen Orten hat er gebaut?
In Millo.
Den Millo, das ist diese große Steinaufschüttung, die zum Palast seines Vaters gehörte. Also diese Steinaufschüttung hat er auch wieder befestigt. Ganz eindrückliches architektonisches Element. Aber dann in anderen Städten, wo noch hat er gebaut? Ja, schlagen wir nochmals auf. 1. Könige 9, 15. Hazor und Megiddo
und
Geser. Und alle diese drei Städte sind eben an der Via Maris. Wenn man auf einer Karte nachschaut, wo die Via Maris durchgeht, von Norden her ganz nahe beim See Genezareth, also zuerst Hazor und dann runter ganz nahe beim See Genezareth, also ganz nahe bei Kapernaum vorbei, dann nach Megiddo, in der Ebene Hamagidon, oder diese Ebene Jezreel im Hinterland von Haifa, und dann geht es weiter hinunter nach Geser. Und so hat Salomo eben diese wichtigste Handelsroute durchs Land Israel, hat er durch drei befestigte Städte besonders beschützt, ja? Damit er sie in seiner Hand hatte. Übrigens, in allen drei Orten hat man aus der Zeit von Salomo ein eindrückliches Stadttor gefunden, das jedes Mal den gleichen Grundtypus darstellt. Das ist ein Torgebäude mit zwei Türmen und drei Wächterzimmern, die den Torweg säumen und davor Schwellen. Es ist genau der gleiche Typ von Torbau, wie er in Hesekiel 40 beschrieben wird für den zukünftigen Tempel im tausendjährigen Reich. Also der Hesekiel-Tempel ist genau aufgebaut mit solchen Torgebäuden, mit Türmen, diese drei und drei Wächterzimmer und davor diese erhöhten Schwellen.
Ich habe zu einer Übersetzung,
ja?
Eine Wortübersetzung in diesem Vers 15 noch eine Frage. Bei mir wird übersetzt, und dies ist die Sache mit den Zwangsarbeitern, die der König Salomo aushob. Vorhin wurde eine andere, beim ersten Mal vorlesen wurde, für dieses Wort einen anderen Begriff gewählt.
Ist er nun eventuell der Ausdruck Fron.
Waren das Fronarbeiter, also
ja, genau.
Zwangsarbeiter?
Jawohl, also Fronarbeiter waren das.
Aha.
Ja. Und die mussten eben diese Städte bauen und die Ausgraben hat genau gezeigt, Hazor, Megiddo, Geser, da haben wir genau die Handschrift von König Salomo. Und Megiddo ist eben ein Ort in der Ebene Harmagedon, wie die Ebene genannt wird in Offenbarung 16. Und die Wurzel Gadat heißt versammeln und auch ausrotten. Und dann Megiddo ist der Versammlungsplatz, der Ausrottungsplatz. Und das wird genau die Bedeutung sein von Harmagedon. Dort werden sich die Truppen des widerstandenden Römischen Reiches, des neuen Europas, werden sich dort versammeln. Und dann wird der Herr Jesus kommen und wird sie vernichten in Harmagedon. Und so erfüllt sich dann der Ort Megiddo, der Name Versammlungsplatz, Ausrottungsplatz. Ja, aber eben wichtig sind diese drei Städte in unserem Zusammenhang, weil sie diese Via Maris schützen, die eben ganz nahe bei Kapernaum vorbeiging. Und darum versteht man dann diesen Vers eben viel besser, wenn es heißt, in der späteren Zeit bringt er zu Ehren den Weg am Meer. Und dort ging ganz, gerade dort bei der Via Maris begann der Herr Jesus zu predigen. Sein Licht ging auf und wir haben hier diesen Ausdruck, ein großes Licht. An welchen Bibelvers erinnert uns dieser Ausdruck, großes Licht?
Ich bin das Licht der Welt.
Ja, aber noch direkter zuerst, darauf werde ich dann erst in der zweiten Linie kommen, aber eine Stelle, die auch spricht von einem großen Licht. Schöpfungsbericht in 1. Mose 1. Am vierten Tag erschafft Gott die Sonne und den Mond, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht, den Mond. Also die Sonne wird bezeichnet eben insbesondere als großes Licht. Und wenn es hier heißt, eben ein großes Licht gesehen, dann ist es eben, also rein wörtlich meint es das Licht der Sonne, ja? Das Sonnenlicht. Und der Jesus bezeichnet sich ja selbst in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Können wir das aufschlagen? Das Licht der Welt, das ist natürlich die Sonne, die eben die ganze Welt erleuchtet. Oder wie es heißt im Psalm 19, vor ihrer Glut ist nichts verborgen. Liest jemand Johannes 8, Vers 12, bitte?
Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben.
Jawohl. Ja, also das ist dieses große Licht aus Jesaja 9. Und lesen wir dazu noch Johannes 9 im Zusammenhang mit der Heilung des Blindgeborenen, dessen Augen er geöffnet hatte. Johannes 9, Vers 5. Oder Vers 4 und 5, bitte.
Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt.
Jawohl. Also der Herr Jesus kam in diese Finsternis hinein, so wie die Sonne aufging, das Licht eben aufging. Und da müssen wir wieder daran denken, an Jesaja 8, Vers 20. Zurück zum Gesetz. Wenn sie nicht also sprechen, gibt es für sie keine Morgenröte. Und da ist das Licht, eben die Morgenröte, ist auch wieder das Licht der Sonne, das aufgeht und die Finsternis vertreibt. So ist der Herr Jesus gekommen in dieser Welt. Aber in Johannes 9 deutet er an, ich bin das Licht der Welt, solange ich in der Welt bin. Aber er wurde verworfen, gekreuzigt, der Herr stand wieder auf und ging weg in den Himmel. Und damit kam wieder Finsternis in diese Welt. Und dazu können wir lesen in Römer 13, ein prophetisches Wort für die Endzeit der Christenheit. Also wir können sagen, es ist so dunkel geworden für 2000 Jahre. Liest jemand Römer 13, Verse 11 bis 14?
Und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf erwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden.
Jawohl. Also die Nacht kam wieder, nachdem das Licht der Welt eben von dieser Erde weggegangen war. Und für die Endzeit gilt, die Nacht ist weit vorgerückt, der Tag ist nahe. Das heißt, der Herr Jesus wird wiederkommen. Und zwar am Tag des Herrn. Und Zephania 1 lesen wir von dem Tag des Herrn, dem Tag des Gerichts. Oder Jesaja 13 und viele andere Stellen. Am Tag des Herrn wird der Herr Jesus wiederkommen. Und dazu können wir noch aufschlagen Malachi 4, beziehungsweise je nach Bibelausgabe ist es Malachi 3. Aber damit wir uns finden, es ist der 5. letzte Vers des Buches. Also bei mir Malachi 4, Vers 2, bei anderen ist es Malachi 3 und etwas.
aber die in meinem Namen fürchtet, so aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ich soll aus- und eingehen und hüpfen wie die Maskerade.
Ja, und schon im Vers davor heißt es, denn siehe, der Tag kommt, brennen wie ein Ofen und es werden alle Übermütigen und jede Täter der Gesetzlosigkeit zu Stoppeln werden. Und der kommende Tag wird sie verbrennen. Da wird der Herr Jesus bezeichnet als die Sonne der Gerechtigkeit mit Heilung in ihren Flügeln. Übrigens, der Begriff Flügel für die Sonne ist uns sehr fremd, nicht wahr? Das ist die Bezeichnung der Strahlen der Sonne. Aber vielleicht kennt man das von ägyptischen Darstellungen. Da wird doch die Sonne auch jeweils dargestellt mit zwei Vogelflügeln. Das ist die nahöstliche Darstellung der Sonnenstrahlen als Flügel. Darum hier, die Sonne der Gerechtigkeit mit Heilung in ihren Flügeln. Und so wird eben der Tag des Herrn dann anbrechen, das tausendjährige Reich. Ja?
In Offenbarung 21, wenn ein neuer Himmel und eine neue Erde ist, wird es keine Sonne geben, sondern Jesus wird die Sonne sein.
Gut, muss man noch sagen, dieses Fehlen der Sonne wird gesagt im Zusammenhang mit dem neuen Jerusalem. Und das neue Jerusalem in Offenbarung 21 ist eine symbolische Stadt, denn sie ist identisch mit der Gemeinde selbst. Und da wird also gesagt, die Gemeinde braucht quasi keine Sonne, sondern das Lamm ist die Lampe, das Licht.
Aber es sind ja Maße dort angegeben.
Ja, natürlich. Aber es ist so, dass in Offenbarung 21,9, da wird Johannes aufgefordert, er soll kommen und es wird ihm die Braut des Lammes gezeigt. Die Braut des Lammes ist die Gemeinde. Und dann geht er auf einen hohen Berg und sieht das neue Jerusalem herabkommen. Das heißt also, die Braut des Lammes ist das neue Jerusalem. Das heißt also, die Gemeinde ist das neue Jerusalem. Und dann wird sie eben symbolisch beschrieben als Stadt mit all den Edelsteinen und mit den goldenen Straßen und auch mit diesen Maßen. Ja, ist das vielleicht eine Enttäuschung, wenn man sagt, das ist keine wirkliche Stadt, sondern eine geistliche Stadt, nämlich die Gemeinde. Nein, es gibt eine wirkliche Stadt. Und von daher kommen auch diese Maße. Aber das darf man nicht verwechseln, das ist das himmlische Jerusalem, wie es erwähnt wird in Hebräer 11, 12, dann in Galater 4, das Jerusalem droben. Das ist eine wirkliche Stadt im Himmel, die Gott bereitet hat und von der es heißt, Abraham hatte diese Stadt erwartet. Die Stadt, welche Grundfesten hat. Und diese Stadt im Himmel ist also eine wirkliche himmlische Stadt. Und Jerusalem auf Erden war ein Abbild, ein irdisches Abbild dieses himmlischen Urbildes. Aber eben, sowohl das Urbild als auch das Abbild haben eine sinnbildliche Bedeutung. Und das Sinnbild dieser Stadt ist die Gemeinde. Und eben in Offenbarung 21, da wo eben gesagt wird, diese Stadt hat keine Sonne, da geht es im Zusammenhang um die Gemeinde, die eben nicht irgendwoher Licht braucht, sondern das Licht ist Jesus Christus selbst, das diese Stadt erleuchtet. Und dann hat diese Stadt eben viele Edelsteine, die das Licht wieder strahlen. Brechen und wieder strahlen. In vielfältiger Herrlichkeit und so wird die Gemeinde auch in der Ewigkeit das Licht des Sohnes Gottes verbreiten unter den Menschen auf der neuen Erde. Ja gut, jetzt... Gottes. Wie?
Sie hat die Herrlichkeit Gottes.
Ja, also sie hat das Licht nicht in sich selbst, sondern Jesus Christus ist das Licht. Eben das Licht der Welt und da sind wir wieder zurück bei Jesaja 9. Aber jetzt sollten wir mal noch Pause machen, 20 Minuten. Also wir haben gesehen, wie der Herr Jesus das Licht der Welt, das große Licht, göttliches Licht in die Dunkelheit Israels hineingebracht hat. Und in Vers 5 wird eben jetzt genauer gesagt, wer dieses große Licht ist. Und zwar wird der Herr Jesus wird hier als Mensch beschrieben, wie er geboren werden sollte. Denn ein Kind ist uns geboren. Und damit nimmt der Prophet Jesaja wieder den Gedanken auf, den wir in Jesaja 7, Vers 14 schon gefunden haben. Der Messias wird als Mensch geboren werden, aber es wird eine übernatürliche Geburt sein. Liest jemand nochmals Jesaja 7, Vers 14?
Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben.
Jawohl. Also der Messias wird geboren werden als Kind. Und damit wird er ein wirklicher Mensch sein. Aber dann kommen diese Namen dazu in Vers 6 am Schluss. Haben wir wie viele Namen?
Fünf.
Und zwar wie? Also erstens. Ja, also jemand sagt, wunderbar, dann zweiter Name.
Starker Gott.
Starker Gott.
Wiederfürst.
Ewig Vater und jawohl. Aber das wären jetzt vier Namen gewesen.
Starker Gott fehlt noch dazwischen. Starker Gott fehlt
noch. Ja gut, jetzt habe ich gehört, Ratgeber, das wären dann fünf. Es ist so, im Hebräischen sind das eindeutig drei Namen. Und zwar immer Doppelnamen. Ja? Also wunderbarer Berater, Pele Joetz, starker Gott, El Gibbon, Vater der Ewigkeit, Aviad und Fürst des Friedens, Sar Shalom. Also, was sage ich, drei, vier Namen, ja, vier Doppelnamen. Wunderbarer Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Ja, weil ich sage das darum, es gibt Übersetzungen, die haben wunderbaren, Berater. Aber eigentlich muss man das eben als Doppelname auffassen, wunderbarer Berater. Starker Gott und so weiter. Ist ja alles ein poetischer Text. Das ganze Buch Jesaja ist eigentlich ein Gedicht. Ja, daran denkt man nicht so oft, wenn man im Deutschen die Bibel liest. Die meisten Prophetenbücher sind poetisch. Man kann sogar so sagen, ein Drittel des Alten Testaments, das ist also der Textumfang etwas Neuen Testaments, ist Poesie. Und dazu gehören eben zur Hauptsache die prophetischen Bücher sind zur Hauptsache poetisch. Hesekiel hat viel Prosa, auch Jeremia, aber Jesaja, kleine Propheten, das ist praktisch alles ein Gedicht. Und hier ist eben die Struktur der Poesie sehr gut ersichtlich, dass es eben Doppelnamen sind. Vayikra Shmo. Und man wird nennen seinen Namen. Das sind zwei Ausdrücke. Vayikra Shmo. Pele Yoetz. Wunderbarer Berater. El Gibor. Starker Gott. Avi Ad, Ewigvater, Sar Shalom. Also eine ganz klare poetische Struktur. Aber jetzt merkt man etwas, das ist nicht einfach ein gewöhnlicher Mensch. Sein Name ist starker Gott, El Gibbor. Und diesen Ausdruck finden wir noch einmal in der Bibel. Wo kommt noch einmal vor El Gibbor? In Jesaja 10. Sonst findet man das nirgends mehr. Liest jemand Jesaja 10, 20 und 21. Jawohl, also hier geht es darum, dass verheißen wird prophetisch, ein Überrest aus Israel wird sich bekehren in der Endzeit, der wird überleben. Gott hat zwar Vernichtung und Vertilgung fest beschlossen, da geht es also wirklich um das Endzeitgericht der großen Drangsal. Da heißt in Vers 22 am Schluss, Vertilgung ist fest beschlossen, sie bringt einherflutend Gerechtigkeit. Das ist die Gerechtigkeit, die im tausendjährigen Reich dann über diese Erde kommen wird. Denn der Herr der Heerscharen vollführt Vernichtung und Festbeschlossenes inmitten der ganzen Erde. Aber eben in dieser Zeit, wo Gott ein weltweites Gericht bringen wird, da wird ein Überrest aus Israel umkehren und errettet werden. Wir können sogar genauer sagen, mit Sacharja 13, Vers 8, 2/3 der Bewohner Israels werden umkommen in der großen Drangsal und 1/3 wird durch die Gerichte hindurch gerettet werden. Das ist dieser Überrest Israels, der gerettet wird, die Entronnen des Hauses Jakobs. Und jetzt heißt es hier, sie werden sich nicht mehr stützen eben auf fremde Mächte, die sie schlagen, sondern auf Jahwe, also den Ewigseienden, den Unwandelbaren, den Heiligen Israels. Ganz typischer Name für Jesaja. Der Heilige Israels in Wahrheit. Und dann kommt's: Der Überrest wird umkehren auf Hebräisch She'ar Yashuv. Das ist der gleiche Ausdruck wie der Name von Jesajas Sohn, den wir kennengelernt hatten in Jesaja 7. Jesaja kam mit seinem Sohn She'ar Yashuv zu dem König Ahas und hat ihm verheißen, eben aus dem Haus Davids wird eine Jungfrau, wird schwanger werden und einen Sohn gebären, man wird seinen Namen nennen Immanuel, Gott mit uns. Da haben wir das, wieder diese Anspielung, der Überrest wird umkehren, der Überrest Jakobs zu dem starken Gott, und das ist El Gibor. Der Überrest wird umkehren zu El Gibor. Und jetzt ist klar, wer ist El Gibor? Das ist Jahwe. Das ist der Heilige Israels. Und natürlich ist das hier wieder quasi ein, wie in der Musik, das Leitmotiv, das in der Musik immer wieder auftaucht. Das ist darum, dass man wieder zurückdenkt an frühere Gelegenheiten, wo das vorgekommen ist. Und hier hat man das Leitmotiv gehabt in Jesaja 9. Man nennt seinen Namen El Gibor. Und dann in Kapitel 10 wird da vieles anderes berichtet. Und dann heißt es, der Überrest wird umkehren zu El Gibor. Wer ist das? Ja, nur die Seite drehen. Das ist derjenige, von dem es heißt, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Das heißt also, der Messias ist der gleiche wie Jahwe. Er ist Jahwe. Er ist der Heilige Israels. Also der Messias ist Mensch und Gott in einer Person. Das ist die Konsequenz. Und das Eindrückliche ist, diese Stelle, Jesaja 9, Vers 5, wird in der rabbinischen Literatur an verschiedensten Stellen mit ganz eindeutig als messianische Prophezeiung interpretiert. Und so kann man orthodoxen Juden gegenüber, muss man nicht zuerst diskutieren, ist diese Stelle, handelt die Stelle vom Messias? Das ist gar kein Thema, ist klar. Aber wer ist der Messias? Sie sagen, ein Mensch. Ah ja, Und dieser Mensch heißt El Gibor. Und im Kapitel später heißt es, der Überrest wird einmal umkehren zu dem Herrn, zu El Gibor. Dann ist er Gott. Ja, also das sind so wichtige Argumente, um auch alttestamentlich die Gottheit Jesu zu zeigen. Und noch ein kostbares Detail. Es heißt, ein Kind ist uns geboren. Und dann in der parallelen Verszeile heißt es, ein Sohn uns gegeben. Aber es ist nicht nur einfach parallel und ein bisschen anders ausgedrückt. Es ist mehr drin. Der Sohn ist nicht geboren, der Sohn ist gegeben. Und da haben wir einen feinen Hinweis auf die ewige Sohnschaft Jesu. Der Herr Jesus ist ja nicht erst Sohn Gottes seit seiner Menschwerdung. Natürlich, als Mensch ist er Gottes Sohn, in dem Sinn, wie es heißt im Psalm 2, Vers 7, dass Gott gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. So ist der Herr Jesus als Mensch Gottes Sohn. Aber er ist als Gott von Ewigkeit her der Sohn Gottes. Ich war in Johannes 16, Vers 27, können wir aufschlagen. Und glücklicherweise ist das auch ganz klar geblieben durch die Jahrhunderte hinweg in all den Glaubensbekenntnissen der verschiedensten Kirchen seit der frühen Christenheit wurde die Gottessohnschaft Christi klar bekannt als ewige Sohnschaft. Liest jemand Johannes 16, Vers 27?
Denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin.
Und jetzt Vers 28 eigentlich.
Ich bin von dem Vater ausgegangen und in die Welt gekommen und wieder verlasse ich die Welt und gehe zum Vater.
Jawohl. Also, hier wird nicht nur deutlich, dass der Herr Jesus eben schon vor seiner Menschwerdung existierte. Das ist ja klar. Aber hier wird gesagt, er ist von dem Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Also er ist nicht von Gott ausgegangen und dann in der Welt wurde Gott sein Vater. Sondern er ist von Gott ausgegangen, aber dieser Gott wird genannt sein Vater. Er ist von dem Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Das heißt also, er war schon vorher bei dem Vater als der ewige Sohn und ist in die Welt gekommen. Und bereits im Alten Testament finden wir das auch angedeutet in Sprüche 30. Dieses Kapitel ist für sich ein Weisheitsbuch. Das Buch der Sprüche besteht ja aus mehreren Weisheitsbüchern. Und zwar sind zwei von Salomo und dann eben eins, Kapitel 30, von Agur ben Jake und dann Kapitel 31 ist ein Buch von dem König Lemuel. Ja, wer liest Sprüche 30, Verse 1 bis 4?
Dies sind die Worte Agurs, des Sohn des Jake, aus Massa. Es spricht der Mann, ich habe mich gemüht, o Gott, ich habe mich gemüht, o Gott, und muss davon lassen, denn ich bin der Allerhöchste, und Menschenverstand habe ich nicht, Weisheit habe ich nicht gelernt und Erkenntnis des Heiligen habe ich nicht. Wer ist hinaufgefahren zum Himmel und wieder herab? Wer hat den Wind in seine Hände gefasst? Wer hat die Wasser in dein Kleid gebunden? Wer hat alle Enden der Welt bestimmt? Wie heißt er und wie heißt sein Sohn? Weißt du das?
Jawohl. Also hier wird Gott beschrieben, der Heilige. Und dann heißt es, was ist sein Name? Die Frage wird in den weiteren Versen beantwortet, wenn dann in Vers 9 steht, damit ich nicht satt werde und dich verleugne und spreche, wer ist Jahwe? Ja, also was ist sein Name? Jahwe. Und, wer ist Jahwe, damit ich nicht verarme und stehle und mich vergreife an dem Namen meines Gottes? Der Name Gottes wird hier erklärt. Aber es gibt noch eine zweite Frage. Nicht nur, was ist sein Name, sondern was ist der Name seines Sohnes? Und das ist geheimnisvoll. Wer ist denn dieser Sohn? Und nicht wahr? Im Hebräischen ist das auch klar, wie auf Deutsch. Was ist der Name seines Sohnes? Das kann man nicht so verstehen, ja, die Engel werden doch auch genannt, Bnei Elohim, die Söhne Gottes, in Hiob 1 und 2 zum Beispiel, 1. Mose 6. Das ist einfach einer der Söhne Gottes. Nein, es heißt, was ist der Name seines Sohnes? Ich kann nicht sagen, mein Sohn hat gesagt, weil ich habe ja zwei Söhne. Also ich kann höchstens sagen, mein älterer Sohn hat gesagt, aber der Jüngere würde es anders sagen. Aber hier steht, was ist der Name seines Sohnes? Und dann ist klar, Gott hat nur einen Sohn. Das ist der einzige Sohn oder der eingeborene Sohn. Monogenes in Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Monogenes heißt eben auch der Einzige in seiner Art. Und nicht wahr? Hier wird nicht irgendwie angedeutet, was ist sein Name und was ist der Name des Messias, der einmal sein Sohn sein wird, ja? Nein, was ist sein Name? Was ist der Name seines Sohnes? Also der Sohn wird hier als existent vorgestellt. Das ist eben der ewige Sohn Gottes. Und diese Nuance ist da drin, denn ein Kind ist uns geboren, aber ein Sohn ist uns gegeben. Gott hat seinen eingeborenen Sohn gegeben. Und genau darauf bezieht sich der Herr Jesus in Johannes 3, Vers 16 gegenüber Nikodemus. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Da haben wir einen direkten Bezug von Johannes 3, Vers 16 zu Jesaja 9, Vers 5. Der Sohn, der gegeben ist. Und dann wird erklärt, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Das ist der Messias, der herrschen soll über die ganze Welt. Aber merken wir, hier wird in diesem Vers das erste Kommen Jesu, die Geburt in Bethlehem, gleich zusammen geschaut mit seinem Kommen, seinem zweiten Kommen als Herrscher der Welt. Und das finden wir eben sehr oft in der messianischen Prophetie des Alten Testaments, dass das erste und das zweite Kommen des Messias gerade miteinander behandelt wird, obwohl es getrennt ist von über 2000 Jahren. Nicht wahr? Der Herr wurde vor 2010 Jahren geboren. Es ist getrennt von 2000 Jahren, aber es gehört eben zusammen. Es ist die gleiche Person. Natürlich können wir aus manchen Stellen erkennen, dass der Messias zuerst kommen musste als der Leidende und später sollte er kommen als der Herrschende. Das kann man aus dem Alten Testament selber erkennen. Wir haben das zum Beispiel gesehen im Psalm 22 damals. Da werden die Leiden des Herrn beschrieben am Kreuz, da haben meine Hände und Füße durchgraben. Aber dann in den weiteren Versen wird die Auferstehung des Messias angedeutet und dann wird sein zukünftiges Reich beschrieben, wie er über die ganze Welt herrschen wird. Und so konnte man erkennen aus Psalm 22 zuerst die Leiden und dann die Herrschaft. Aber eben, wir haben das auch jetzt gemerkt, die messianische Prophetie und überhaupt die Prophetie der Bibel, die ist nicht so abgehandelt in der Bibel, wie wir vielleicht ein Buch schreiben würden. Da würden wir beginnen, Kapitel 1, und das werden chronologisch ganz vorne, und dann gehen wir einfach so der Reihe nach weiter. Nein, man muss sich das vorstellen, all diese Prophetenbücher sind wie Predigten. Und da wird der Messias vorgestellt, aber immer in Bezug zu dem, was das jetzt für uns bedeutet. Und so wird in diesem Text dieser Punkt mehr betont. Wir haben gesehen, in Jesaja 7 ging es darum, Ahas, dieser gottlose König aus dem Haus Davids, wollte sein Vertrauen nicht auf den Herrn setzen. Und dann sagt Jesaja, wenn ihr nicht glaubt, werde ich nicht bestehen. Du darfst ein Wunderzeichen wünschen, oben im Himmel oder unten auf der Erde. Ach nein, ich will den Herrn nicht versuchen. Obwohl der Herr ihm selber die Gelegenheit gab. Und dann sagt der Prophet Jesaja, der Herr selbst wird euch, dem Haus Davids, ein Zeichen geben. Eine Jungfrau wird schwanger werden und der Sohn, der geboren wird, heißt Immanuel. Das heißt also, der Messias ist der, wer auf ihn vertraut, der darf wissen, Gott ist mit ihm. Und da ist er in Sicherheit. Aber warum wird das gesagt? Es ging genau um die Situation, in der Ahas war, und in diese Situation hinein wurde dieses Wort gesprochen. Und so ist es mit aller Prophetie so. Und das erklärt, warum eben manchmal gesprungen wird in die Zukunft, dann wieder zurück. Es ist nicht ein Chaos, sondern es geht darum, dass eben in bestimmten Zusammenhängen von dem gesprochen wird, in einem anderen Zusammenhang von dem. Und wir müssen das Wort Gottes studieren und das alles zusammennehmen. Dann bekommen wir immer mehr eine chronologische Einsicht. Aber aufgepasst, das ist ja nicht das Einzige, sondern es geht darum, dass wir uns immer fragen, was hat dieses Wort jetzt für uns zu bedeuten? Nicht wahr, wenn wir es da lesen, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, dann muss ich mich fragen, ja, Gott hat seinen Sohn gegeben. Habe ich das Geschenk angenommen? So wie Johannes 16 sagt, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe. Ja, ist das für mich so? Gott hat gegeben, was ist meine Antwort? Habe ich das Geschenk angenommen? Und dann heißt es, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Also er wird einmal über die ganze Welt regieren und dann wird wirklich Friede in dieser Welt entstehen. Vers 6, liest das jemand nochmals?
Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Throne Davids.
Jawohl. Also, wenn der Herr Jesus kommt, wird es wirklich Frieden geben auf der Erde. Also dieser Friedefürst, dieser Sar Shalom, wird das zustande bringen, was wir Menschen nicht konnten und was auch der Völkerbund nicht konnte. Man hat ihn ja gegründet nach dem Ersten Weltkrieg, um einen weiteren Weltkrieg zu verhindern. Und schon ein paar Jahre später gab es einen Zweiten Weltkrieg. Dann war es, Völkerbund war vorbei. Und dann hat man eine bessere Organisation gegründet. Das ist die UNO.
Jetzt gibt es zwar einen Krieg.
Ja. Und da, wo Kriege sind, werden sie zu früh gestoppt, damit die Probleme dann weiter schwelen über Jahrzehnte hinweg. Ja, ja, das ist nur ein Beispiel. Über Jahrzehnte der UNO und wir haben ein Chaos in dieser Welt. Aber es geht ja nicht darum, dass wir sagen, oh, dieser Club da und dieser Verein, was tun die alles, was machen die alles falsch? Nein, ich meine, wir sind ja auch in dem Verein. Also ich meine jetzt, ich spreche als Schweizer, ja. Wir sind noch nicht so lange dabei, aber wir sind dabei. Ich wollte nicht dazu, aber die haben ja mich nicht gefragt. Und aber ich sage, das ist das Problem der Menschheit. Wir Menschen können den Frieden nicht produzieren. Und warum lässt Gott diese Welt so in den Strudel des Chaos hineingehen? Damit sie erkennen, ohne den Friedensfürsten geht es nicht. Er kann es. Aber dann muss ich mich eben jetzt fragen, ja, wenn ich den Sohn, den Gott gegeben hat, angenommen habe, herrscht er schon jetzt in meinem Herzen? Er herrscht noch nicht über diese Welt. Und die Welt will ihn auch nicht. Und sie muss zuerst ins Chaos stürzen und erst dann wird er diese Herrschaft übernehmen. Aber der Herr Jesus möchte schon jetzt regieren in unseren Herzen. Schlagen wir auf Kolosser 3. Und so sehen wir, alle Prophetie muss immer praktisch auf unser Herz und unser Gewissen angewendet werden. Darum spricht die Bibel eben auf diese Art. Kolosser 3, Vers 15. Wer liest?
Der Friede des Christus regiere in eurem Herzen, in welchem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib.
das reicht? Also, der Friede des Christus regiere in euren Herzen. Christus ist griechisch, Christos. Was heißt das auf Hebräisch?
Messias.
Es hilft, wenn man ab und zu beim Lesen der deutschen Bibel für Christus Messias einsetzt. Nicht, weil Christus kein gutes Wort wäre. Der Heilige Geist hat es ja so inspiriert im Griechischen, Christos. Aber wir haben das Problem im Deutschen, dass wir Christus oft als einen Namen empfinden und nicht bemerken, dass es ein Titel ist. Und wenn man es dann wieder Hebräisch zurück übersetzt, wird das klar, wenn man übersetzt, also und sagt, der Friede des Messias regiere in euren Herzen. Dann wird klar, es geht hier um den Titel. Das ist der von Gott gegebene König. Und hier wird gesagt, der Friede des Christus regiere in euren Herzen. Also der Sar Shalom, der Fürst des Friedens, will schon jetzt, heute regieren. In dieser Welt. Aber nicht in Deutschland als Ganzen regiert er. Nicht in der Schweiz als Ganzen, sondern in den Herzen derer, die ihm gehören. Hier werden die gläubigen Kolosser angesprochen. Und weitestgehend werden sogar alle Gläubigen der Welt angesprochen, denn es heißt, zu welchem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib. Wer gehört zum Leib Christi?
Alle Christen. Wie? Alle Christen.
Nein.
Alle Gemeinden.
Nein.
Alle Erretteten.
Alle Erretteten. Genau. Oder wenn wir sagen alle Christen, dann ist der Kreis zu weit, denn viele Christen sind gar nicht bekehrt. Wenn wir sagen alle Gemeinden, ist es auch zu weit, denn es gibt in allen Gemeinden Eingeschlechene. Ja, natürlich. Die einmal offenbar werden, aber alle Wiedergeborenen, die bilden zusammen, auf der ganzen Erde, die bilden zusammen den Leib Christi. Und da werden alle Wiedergeboren, alle wahren Gläubigen werden angesprochen, der Friede des Messias regiere in euren Herzen. Aber auch wichtig, es ist ein Befehl. Der Friede des Christus regiere, nicht der Friede des Christus regiert. Das heißt, das hängt von unserer Verantwortung ab, ob Christus wirklich regiert, jetzt in unserem Leben oder nicht. Wenn wir ungehorsam sind, dann regiert er nicht. Das heißt also, heute setzt der Herr Jesus seine Herrschaft nicht durch, so wie er sie, wenn er kommt als Richter der Welt, dann wird er seine Herrschaft durchsetzen gegen alle Widerstände der Welt. Und darum wird er kommen als dieser Mann auf dem weißen Pferd, aus dessen Mund ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervorgeht und er schlägt die Nationen. Dann wird er mit Gewalt die Herrschaft durchsetzen. Aber das ist heute noch nicht so. Und darum, der Herr spricht eben an unsere Verantwortung, er spricht unser Gewissen, unser Herzen an, der Friede des Christus regiere in euren Herzen. Und so weit, wie wir ihm eben Raum geben in diesen besetzten Gebieten, kann man sagen, die Herzen der Gläubigen sind die besetzten Gebiete in dieser Welt, so weit wir ihm Raum geben, kann er regieren und die Welt kann bereits heute wahrnehmen, was das für eine wunderbare Herrschaft ist, wenn Christus regiert. Und darum sehen wir, welche Verantwortung wir heute haben. Es hängt davon ab, dass die Menschen wirklich sehen, dass der Herr regiert. Und sonst haben sie keinen Vorgeschmack, wenn die Christen, ich meine jetzt die Wiedergeborenen, untereinander streiten. Dann haben sie keinen Vorgeschmack von einem tausendjährigen Reich. Aber wenn sie sehen wirklich, wie Christen miteinander umgehen, wie sie eben sich der Autorität des Wortes Gottes unterstellen und die Herrschaft Christi sich in allen Bereichen zeigt, auch im Familienleben, im Eheleben und so weiter, ja, dann gibt es einen Vorgeschmack von dieser künftigen Herrschaft. Und es heißt hier, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Das heißt also, der Herr Jesus wird die ganze Weltherrschaft wird er tragen. Die Schultern sind ja ein Bereich unseres Körpers, der besonders stark belastet werden kann. Ja? Das heißt, er wird diese ganze Welt tragen und so wird dieser Friede möglich sein. Und das ist doch eigentlich schön, wenn man daran denkt, der Hohepriester im Alten Testament, was hatte er auf den Schultern? Wie? Ja?
Auf der Schulter einmal das Brustschild und einmal auf die Schulter. Was war das?
Wer hilft?
Zwei Steine.
Ja, aus. Onyx. Das waren also zwei Edelsteine. Und auf den Edelsteinen war was? Eingraviert. Nein, nein, das ist auf dem Stierblech. Heiligkeit dem Herrn. Die Namen der 12 Stämme Israels. 6 hier und 6 hier. Das Volk Israel ist ja das irdische Volk Gottes, ein Bild des himmlischen Volkes Gottes. So wie der Hohepriester in Israel war ein Abbild des himmlischen hohen Priesters, wie der Jesus 10-mal im Hebräerbrief genannt wird. Und so trägt der Jesus gewissermaßen sein ganzes himmlisches Volk, die Gemeinde, auf seinen Schultern. Und da können wir uns sagen, ja, wenn der Herr Jesus einmal alle Probleme dieser Welt lösen wird, welche wir Menschen, ich sage jetzt nicht nur, welche die UNO nicht lösen konnte, sondern wir Menschen und auch unsere Regierungen heute nicht lösen konnten, er wird sie lösen, dann dürfen wir doch auch auf ihn vertrauen, dass er unsere Probleme, die wir als Gläubige haben, und unsere Schwierigkeiten, durch die wir hindurchgehen kann, dass er sie trägt und dass er uns eben helfen kann, weil er der wunderbare Berater ist. Ich weiß, es gibt so viele Berater in dieser Welt. Alle Regierungen haben ihre Spezialisten, ihre Berater. Und jede gute Firma hat eben dieses Counseling, ja, und die Beratungsfirmen, die genau sagen, wie man es machen muss, damit der Umsatz besser wird und so weiter. Es mangelt ja nicht in dieser Welt von Leuten, die beraten. Und dann gibt es das ganze Heer der Psychologen, die beraten auch, wie man leben soll, um die Probleme zu lösen, obwohl unter den Psychologen findet man eine besonders hohe Scheidungsrate, verglichen mit anderen Berufsgattungen. Das ist eigentlich schon komisch, dass die Menschen dort Hilfe erwarten, wo man sieht, so pauschal gesagt, ist es schwierig zu sagen, dass die besonders Lebensprobleme lösen können. Ja? Aber der Jesus ist der wunderbare Berater, Peleioets. Und er ist eben nicht einfach ein Mensch, sondern er ist Gott und Mensch in einer Person. Er ist der starke Gott, der, wenn wir uns schwach fühlen, uns Kraft geben kann. Er ist der Vater der Ewigkeit. Das heißt, er ist der Ursprung von allem. Nicht wahr? Vater im Hebräischen bedeutet Vater oder auch Urheber. Und der Jesus ist nach Johannes 1, Vers 2, ist er ja der Schöpfer der ganzen Welt. Er, das von dem Wort heißt es, alles ward durch dasselbe. Und ohne dasselbe ward auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und auch später in Vers 10, die Welt, er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Also er ist der Urheber alles Seins in der Schöpfung und darum wird er hier genannt Vater der Olam kann bedeuten Ewigkeit zeitlich. Und kann auch bedeuten Welt. Vater der Welt und Vater der Ewigkeit. Beides. Und dann eben schließlich Friede, Fürst. Und so sehen wir, was eben dieses Wort für uns praktisch schon heute bedeuten kann, obwohl es hinweist auf die künftige Zeit, wenn der Herr Jesus dann auf dem Thron seines Vaters Davids, der wird ja erwähnt in Vers 7, sitzen wird. Und der Engel Gabriel in Lukas 1 sagt zu Maria, er wird auf dem Thron seines Vaters David sitzen und regieren. Und die Garantie ist Gott selbst, dass sich alles erfüllen wird. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dieses tun. Und dann wird eben klar, warum die Verse 3 bis 4, die haben wir noch nicht so angeschaut, warum die sprechen von dieser großen Freude, die kommen wird für Israel in der Zukunft. Und zwar wird gesagt in Vers 3, denn das Joch ihrer Last und den Stab ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers hast du zerschlagen. Das heißt, aller Druck wird von Israel einmal weichen. Und die Welt schlägt viel, mit vielen Stöcken auf Israel ein heute. Aber aller Druck wird verschwinden. Und dann Vers 5, denn jeder Stiefel der Gestiefelten im Getümmel, also im Kampf, im Krieg, und jedes Gewand in Blut gewälzt, die werden zum Brande ein Fraß des Feuers. Alles, was irgendwie an Krieg und an Kriegsspuren erinnert, wird verschwinden. Wie ist das möglich? Und dann wird erklärt, eben, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Das ist der Mann von Bethlehem, das ist der, der in der Zukunft alle Spuren des Krieges verschwinden lassen wird. Und diese überwältigende Freude, wie am Tag der Ernte, in diese Welt bringen wird. Aber hier haben wir ein ganz besonders schönes Beispiel, wie eben das erste Kommen Jesu und das zweite, wie das thematisch zusammengehört. Und darum ist es so hier in diesem Text ineinander verwoben. Und andere Texte machen dann die zeitlichen Verhältnisse ganz klar. Zuerst kommt der Messias als der Leidende. In der Folge wird Israel zerstreut werden. Und nach langer Zeit wird Israel wieder gesammelt werden. Und dann kommt er ein zweites Mal, um eben die Friedensherrschaft in diese Welt hineinzubringen. Gut, wir machen jetzt an dieser Stelle Schluss.
Ja? Eine Frage. In Offenbarung wird ja Jesus auf einem Pferd, kommt er ja zurück, oder?
Ja.
Und in Vers 24 kommt er auf einer Wolke. Wie sind diese zwei Erscheinungsformen zu verstehen?
Ja, beides gleichzeitig. Er kommt auf einem Pferd, auf einer Wolke. Und die Wolke ist die Shechina. Ich brauche jetzt mehr Zeit, um das zu zeigen, aber diese herrliche Wolke, die eben leuchten konnte oder auch dunkel erscheinen konnte, auf dieser Shechina wird der Jesus kommen und gleichzeitig auf einem Pferd. Und da freuen sich natürlich meine Töchter, dass es im Himmel Pferde gibt. Aber, auch da müsste ich jetzt mehr ausführen, das sind Engel. Das sind also Pferde, die können denken. Und zwar, die Engel können ja unter ganz verschiedenen Gestalten erscheinen. Sogar als Wind, Psalm 104, der seine Engel zu Winden macht, als Feuerflamme und zu Feuerflammen. Dann können sie eben erscheinen, wie die Cherubim in Hesekiel 1, mit einem Gesicht wie ein Adler, wie ein Ochse, wie ein Mensch, wie ein Adler. Und dann gibt es eben auch diese Erscheinung als Pferd. Nicht wahr? In der Geschichte von Elisa, da wurde ein Moment, als Israel so in Bedrohung war, wurden die Augen seines Dieners geöffnet und dann sah er auf den Bergen feurige Wagen mit Pferden. Das waren Engel. Und als Elia noch früher in den Himmel geführt wurde in einen feurigen Wagen mit Pferden, das waren auch wieder Engel. Und zwar die Gleichung, als diese Pferde Engel sind, kommt so zustande. Im Psalm 18 wird die Wiederkunft Jesu beschrieben und es heißt, dass er auf einem Cherub reitet. Ja? Also ist also ein dieser Engel, die gewisse haben das Gesicht wie ein Adler oder wie ein Ochse, und auf einem Cherub, und Offenbarung 19, 11 und folgende macht klar, er wird kommen auf einem Cherub, der sieht aus wie ein weißes Pferd. Aber er kommt eben das zweite Mal nicht mehr auf einem Esel. Das war eben sein Kommen in Niedrigkeit, um Frieden zu bringen, aber er weinte damals und sagte, Jerusalem, hättest du deine Zeit erkannt, was zu deinem Frieden wäre. Und das andere Mal wird er kommen auf einem Pferd, eben das Kriegsross, ist eben das Symbol schlechthin für Kampf. Dann wird er auf eine ganz andere Art kommen. Im orthodoxen Judentum sagt man noch heute, wie kann man das Problem erklären? In Daniel 7 heißt es, der Messias kommt auf einer Wolke. Und in Zacharia 9 heißt es, er kommt auf einen Esel. Verlocke, Tochter Zion, dein König kommt, reiten auf einem Esel. Und dann haben sie erklärt, ja, das ist ein Widerspruch, nicht wahr? Das sind wahrscheinlich zwei verschiedene Möglichkeiten. Wenn Israel unwürdig ist und die Tora nicht beobachtet, einhält, dann wird er auf einem Esel kommen. Und wenn Israel die Tora einhält, dann wird er auf der Wolke kommen. Die Wahrheit ist, es sind nicht zwei Möglichkeiten, sondern es sind zwei Realitäten. Das erste Mal war Israel wirklich weit weg vom Wort Gottes. Und da kam eine Niedrigkeit auf dem Esel. Und das zweite Mal wird der Überrest, ein ganzer Drittel des Volkes, wird umkehren zu dem starken Gott, zu El Gibor, und dann wird er auf der Wolke kommen. Und eben Offenbarung 19 macht klar, auf der Wolke, aber noch zusätzlich auf einem Cherub, einem Pferd. Ja. Dann wollen wir noch zusammen beten. Herr Jesus Christus, danke, dass wir dich auch heute sehen durften als den Friedensfürsten. Und dass wir dich kennen dürfen als den, der wirklich alle Probleme dieser Welt einmal lösen wird. Danke, dass wir schon jetzt geöffnete Augen haben dürfen für dich, und schenke es, dass unsere Herzen wirklich offen sind für dich, jeden Tag neu, dass wir dir ganz konkret die Herrschaft in unserem Leben überlassen, in allen Bereichen. Du siehst, wo wir vielleicht Bereiche haben in unserem Leben, die wir selber regieren wollen, die wir dir nicht abgegeben haben. Schenke uns diese Gnade, dass deine Herrschaft sich wirklich auf alle Bereiche unseres Lebens übertragen kann. Dass du herrschest auch in unseren Herzen, so wie du herrschest im Himmel. Amen.